NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jürgen Deppe. In der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom bin ich verbunden mit dem Schriftsteller und womöglich zukünftigen Millionär Thomas Brussig. Hallo, Herr Brussig.
Guten Tag, Herr Deppe.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt stutzig geworden sind und sagen, Moment mal, warum womöglich zukünftiger Millionär? Thomas Brussig kenne ich doch als Schriftsteller, unter anderem von Bestsellern wie Helden wie wir oder Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Warum dann jetzt Millionär ins B? Dann, weil Sie, Thomas Brussig, gerade am Landgericht Hamburg einen Rechtsstreit mit dem Musicalunternehmen Stage Entertainment um die Tantiemen für Ihr Libretto zum Udo Lindenberg Musical Hinterm Horizont gewonnen haben. Das Gericht spricht Ihnen 5 Millionen Euro plus Zinsen zu. Das Ganze zieht sich nämlich schon ein bisschen hin. Insgesamt 7,3 Millionen Euro, Herr Brussig. Darf man gratulieren, so vom Tellerwäscher oder vom Schriftsteller zum Millionär?
Naja, dieses Urteil ist wichtig, aber es ist nicht rechtskräftig. Die Gegenseite hat Berufung eingelegt und wie wir wissen, vor Gericht kann alles Mögliche passieren. Also es war ein wichtiges Urteil. Die Erleichterung hier bei mir, die war riesengroß, auch die Freude. Aber es ist noch lange nicht vorbei und die 7,3 Millionen, die können wir gleich mal vergessen, denn Sie haben das Wichtigste bei dem Ganzen vergessen, das ist das Finanzamt und dann haben wir da noch eine 3 vorm Komma.
Auch nicht schlecht.
Aber jetzt, ja, das ist natürlich, das ist auch eine Menge Geld, gar keine Frage, aber also die Summe wird jetzt erstmal aufgeplustert und groß gemacht, aber man darf eben nicht vergessen, dass das alles nur vorläufig ist und dass sich es dann im Grunde genommen nochmal halbiert.
Ohne jetzt also ins Detail in die Prozessakten einsteigen zu wollen, wir sind beide keine Juristen, Sie nicht, ich nicht, aber um das nochmal aufzudröseln. Sie haben 2014, also 3 Jahre nachdem die Premiere von dem Udo Lindenberg Musical Hinterm Horizont stattgefunden hat, 3 Jahre danach, haben Sie dann Klage gegen Stage Entertainment eingelegt. Warum? Worum ging es Ihnen da?
Also es ist so, ich habe das Libretto für das Udo Lindenberg Musical geschrieben. Das ist die erfolgreichste Bühnenproduktion der Berliner Theatergeschichte. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Klage eingelegt habe, noch nicht. Und ich hatte damals einen Vertrag, der vorsieht, dass ich bezahlt worden wäre als Urheber für meine Leistung. Also ab dem Punkt, ab dem das Libretto oder ab dem das Musical einen Gewinn erzielt. Und ich habe bei Vertragsschluss gefragt, wann denn damit zu rechnen ist. Und da ist mir gesagt worden, na ja, 8 Monate, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Und nach 8 Monaten war nichts passiert, nach 12 Monaten nicht, nach 14, 16, nach 18 Monaten habe ich dann mal gefragt, wie ist denn das jetzt? Wann wird denn nun die Gewinnschwelle mal erreicht? Und da haben die mir gesagt, nee, die ist noch nicht erreicht worden und möglicherweise wird sie nie erreicht. Und da habe ich gesagt, na dann sollten wir vielleicht mal nachverhandeln, denn bei den Verhandlungen, da war die Rede von 8 Monaten. Und ich habe eben unter dem Glauben unterschrieben, dass eben die Gewinnschwelle so in der Größenordnung erreicht wird. Und da hat mir die Gegenseite gesagt, nee, da wird nicht nachverhandelt, das ist nun mal so. Und daraufhin hat mir dann mein Anwalt, Dr. Urs Verwein, der eben auf solche Fälle spezialisiert ist, der hat mir dann erklärt, dass der deutsche Gesetzgeber schon will, dass die Urheber von ihren Hervorbringungen, von ihren Werken leben können sollen. Und dass es überhaupt nicht im Sinne des Gesetzgebers ist, dass sich dann eben Produktionen arm rechnen oder dass da Produktionen auch einfach verschwinden, dass die Werke der Urheber genutzt werden, ohne dass die Urheber was davon haben. Und da gibt es eben den Paragraphen 32a des Urhebergesetzes, der den Urhebern eben zusichert, dass sie das Recht auf eine angemessene Bezahlung haben oder eine angemessene Vergütung. Und angemessen ist das, was in der Branche üblich ist. Und auf dieser Basis haben wir dann eine Klage gegen die Stage geführt. Das ist eine komplizierte Sache. Das ist eine sogenannte Stufenklage. In der ersten Stufe muss der, und Stufe ist nicht Instanz, sondern ist tatsächlich ein eigener Klageweg. Also in diesem Klageweg muss ich den Gegner dazu erstmal verurteilen, dass der mir mitteilt, wie viel er mit diesem Werk verdient hat. Und dann mit dieser Auskunft in einer zweiten Stufe, die dann auch noch mein eigener Klageweg ist, der durch alle Instanzen gehen kann, dann auf einen bestimmten Betrag zu bekommen. Und dieser Betrag ist jetzt in der ersten Instanz eben ausgeurteilt worden. Und das sind diese 5 Millionen plus Zinsen.
Sie nehmen es da ja mit einem regelrechten Giganten auf. Also wenn das vielleicht nicht allen geläufig ist, aber Stage Entertainment, das ist das Musical-Unternehmen, das so ja Musicals wie beispielsweise Cats, das Phantom der Oper bis Mamma Mia, also alles, was in Deutschland erfolgreich war, auf die Bühne gebracht hat und dann eben auch dieses Udo Lindenberg-Musical, was wir schon angesprochen haben, Hinterm Horizont. Da sind Sie doch aber eigentlich gegen diesen wahnsinnigen Giganten, gegen diesen Goliath, so ein kleiner David. Was hat Sie dann so mutig gemacht, dann doch da denn die Schleuder zu erheben?
Ich habe mir die Gesetze angeschaut, ich habe mir auch Urteile angeschaut, die auf diesem Gebiet gesprochen wurden und habe da schon gemerkt, also als ich das Gesetz gelesen habe, dachte ich, das ist doch genau für diesen Fall geschrieben. Denn das Argument, na ja, du hast doch da einen Vertrag und wenn du das unterschrieben hast, dann hättest du das mal vorher überlegen sollen. Also da sagt eben auch der Gesetzgeber, der geht davon aus, dass eben im Urheberrecht zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein Machtungleichgewicht, ein Machtgefälle zwischen Urheber und Verwertern, also es sind eben Verlage oder Produktionsgesellschaften, besteht und dass dieses Ungleichgewicht nicht zu Ungunsten des Urhebers sozusagen ausgenutzt werden darf. Im amerikanischen Urheberrecht ist es eben nicht so. Also da gilt eben die Vertragsfreiheit als ein großes Gut. Und da findet man das dann eben auch toll, wenn Produzenten eben so einen Comiczeichner, der da in Not ist, dann so eine Comicfigur für $6.000 dann abluchsen und damit dann Filme machen, die Milliarden einspielen. Sowas ist in Deutschland im Urheberrecht eigentlich nicht möglich. Und ich habe mich da, wie gesagt, in die Materie eingelesen, nicht nur dieses Gesetz, sondern eben auch einige Urteile und so weiter und habe dann gemerkt, also wenn ich das wirklich wörtlich nehme, was ich hier so lese, dann können die damit nicht durchkommen. Das kann nicht sein, dass die einen Urheber nicht bezahlen, dass die einen Urheber in so großem Stile beklauen. Ja, denn wie gesagt, das hat sich ja dann herausgestellt, also im Laufe der Zeit ist ja dann hinterm Horizont das erfolgreichste Musical oder das erfolgreichste Bühnenwerk der Berliner Theatergeschichte geworden. Und das ist eine glorreiche Theatergeschichte. Wir haben da, weiß nicht, wir haben Linie 1, wir haben die Drei-Groschen-Oper, das gehört alles dazu. Aber ein Werk hat das alles getoppt und das ist hinterm Horizont. Und dafür leer auszugehen, das kann nicht sein. Und insofern ist es auch völlig in Ordnung, dass mit diesem Urteil einfach auch ein Signal gesendet wurde. Also so geht's nicht. Das kann sich kein Produzent, kein Verwerter, egal wie groß er ist, wie mächtig er ist, erlauben, so einen Urheber zu beklauen.
Aber Stage Entertainment argumentiert und sagt, wir waren gar nicht so erfolgreich. Also da sind hohe Einnahmen erzielt worden. Ja, wir hatten aber auch ungeheuer hohe Ausgaben, beispielsweise für Bühnenmieten, für das Ensemble etc. pp. Da ist jetzt der Brussig, der das Libretto geschrieben hat, ein kleines Mosaiksteinchen. Und insgesamt, wenn man das hochrechnet, dann gilt dieser Bestseller-Paragraph, den Sie gerade erwähnt haben, im Urheberrecht eigentlich gar nicht, denn eigentlich hat es gar nicht so viele Gewinne abgeworfen. Warum sagen Sie dann trotzdem, nö, ich mache jetzt mal den Rücken gerade, ich will meine Kohle?
Naja, wie die es jetzt genau gemacht haben, das weiß ich auch nicht, aber ich sage Ihnen mal, wie es geht. Also die Stage ist ein verschachteltes Unternehmen und die Konzernmutter, die muss ihre Bilanzen veröffentlichen und die haben regelmäßig, also vor Corona, und vor Corona ist das ja auch gespielt worden, haben die immer große Gewinne gemacht. Und zu diesem Konzern gehört nun eben die Produktionsgesellschaft, die dieses Stück aufführt. Dazu gehört ein Theater, in dem das Stück gespielt wurde. Das ist wieder eine Extragesellschaft. Wenn jetzt das Theater, ich sage Ihnen nur, wie es geht, ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, ich sage es nochmal ausdrücklich, aber die Methode, also da stellt das Theater der Produktionsgesellschaft eben eine sehr hohe Miete in Rechnung. Die Produktionsgesellschaft bezahlt diese sehr hohe Miete. Die Produktionsgesellschaft sagt, wir haben keinen Gewinn gemacht, die Mieten waren so hoch oder die Kosten waren so hoch. Und das Theater führt eben die sehr hohe Miete an die Konzernmutter ab. Also dann hat die Konzernmutter den Gewinn und die Produktionsgesellschaft kann sagen, wir haben gar keinen Gewinn gemacht. Also so muss man sich das vorstellen. Fakt ist, dass das Stück immer wieder verlängert wurde, dass es so eine lange Laufzeit hatte wie wenige Stücke der Stage, dass die Stage-Geschäftsführer auch in den Interviews gerne mal sich auch damit brüsten, dass Stücke, die kein Erfolg sind, die keinen Gewinn machen, dass die eben gnadenlos aus dem Spielplan gekegelt werden. Und es werden ja auch immer wieder Stücke mit viel kürzeren Laufzeiten, also nach viel kürzeren Laufzeiten, also nach 24 Monaten oder nach, weiß nicht, nach 15 Monaten oder auch nach 42 Monaten. Das Kürzeste, was mir mal zu Ohren gekommen sind, waren 9 Monate, glaube ich, oder 11 Monate. Ja, aber hinterm Horizont ist allein in Berlin 66 Monate gelaufen. Und wenn Sie jetzt noch glauben, dass das keinen Gewinn gemacht hat, na, dann kann ich Ihnen irgendwie auch nicht mehr helfen. Also die Argumentation meines Anwalts, Dr. Urs Verwein, war eben auch, dass der Urheber nicht das Risiko einer solchen Produktion tragen kann. Die Urheberabgabe die sind Kosten, wie alle anderen Kosten auch. Ja, und du kannst den Stadtwerken nicht sagen, die bezahlen mir den Strom nicht, weil das Stück war kein Erfolg. Und so ist es eben auch mit der Urheberabgabe. Also, dass sie zu zahlen ist und dass das überhaupt nicht interessiert, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Und da können die sich sonst wie bemühen, sich da arm zu rechnen. Es interessiert einfach nicht.
Die Stage Entertainment argumentiert aber auch, dass sie sagt, na ja, also ihre Urheberschaft ist ja doch eher eingeschränkt. Ja, sie haben da was abgeliefert, aber dann ist da so viel dran gearbeitet worden, bis das mal auf der Bühne realisiert werden konnte. Eigentlich kann man gar nicht von Thomas Brussig als alleinigem Urheber sprechen und da wird ihnen dann eben auch der Anspruch auf die Tantiemen abgesprochen.
Also da muss man auch sagen, das gehört natürlich zur Folklore. Das habe ich dann auch lernen müssen, dass sozusagen diese Herabsetzung der Leistung des Urhebers, das gehört mit dazu. Das war von Anfang, war eigentlich schon in den, also fast schon beim Vertrag, so was kommst du hier an und willst das und das geht doch alles ohne dich. Also so was muss man sich da anhören. Da muss man ein dickes Fell haben. Aber tatsächlich hat das Gericht dann haarklein sich mal angeguckt, was war denn nun der Anteil, der nicht von mir war? Und da haben die sich wirklich, also ganz akribisch durch jede Mail, wo irgendeine, sozusagen irgendein Hinweis kam, irgendeine Vorgabe, die haben sich da also wirklich durch alles durchgearbeitet, haben einen Zeugen gehört, also etwa der Regisseur, der mit mir dann eben auch Besprechungen hat, da sollte der dann eben genau wiedergeben, was denn da besprochen wurde und haben das alles dann bewertet und gewichtet. Und das ist eigentlich für die Urheber auch ein wichtiges Signal, dass dann klar wurde, natürlich, da können viele Leute reinreden, können rumtrampeln, können da meinetwegen auch mit dem Traktor durchfahren durch so einen Stoff. Aber Urheber wirst du nicht so einfach. Also indem du da ein Motiv mal vorgibst oder sagst, das müsste so und so laufen. Oder indem du zwei Szenen und eine halbe kürzt. Oder indem du hier und da mal noch einen Dialog vervollständigst oder kürzt oder noch da was einfügst. Durch solche Arbeiten wirst du noch nicht zum Urheber, da bist du Mitarbeiter. Und dass diese Trennschärfe da noch mal nachgezeichnet wurde, das war eine wichtige Arbeit von dem Gericht, dass das noch mal geklärt wurde. Es war eigentlich alles schon klar, aber ich weiß nicht, ob das jemals von einem Gericht mit einer solchen Akribie auseinanderklamüsert werden musste. Und insofern war das wichtig, was das Gericht getan hat und dass eben die Stage mit ihrer Argumentation, dass ich da nur ein nachrangiger Urheber bin und eigentlich gar nicht wichtig und so, also dass das nach gründlicher Prüfung zurückgewiesen wurde vom Gericht.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, also diese ganzen Prüfungen, Untersuchungen, Zeugenanhörungen, wie Sie gerade auch gesagt haben, das hat sich alles jetzt über 10 Jahre hingezogen. Inwiefern hat Sie das auch belastet oder womöglich gelähmt? Oder war das jeden Morgen, dass Sie aufgestanden sind und gesagt haben, Don Quixote, Brussig, der kämpft weiter?
Also es war schwierig, es hat eine Rolle gespielt in meinem Leben natürlich auch, also auch, weil ja da auch irgendwie über den eigenen Wert verhandelt wird. Aber das ist oft bei, oder das ist manchmal bei Gerichtsverhandlungen, also auch bei, wenn es so um Kündigung, Abfindung geht, ja, solche Geschichten, dass dann auch der eigene Wert zur Disposition steht. Und es war war eine schwierige Zeit. Jetzt wird es einfach dadurch leichter, weil jetzt klar ist, wohin die Richtung geht. Also, dass das, was ich am Anfang so gedacht habe, als ich die Urteile und also als ich mich in diese Materie eingelesen habe und ich dachte, dann müsste das doch eigentlich in die Richtung laufen. Es läuft jetzt tatsächlich in die richtige Richtung und da bin ich erleichtert. Aber die letzten 10 Jahre, natürlich habe ich in den letzten 10 Jahren auch gearbeitet, habe das auch eben hin und wieder vergessen können, diesen, oder was heißt vergessen, also dass es keine Rolle gespielt hat. Aber tatsächlich war das schon eine große Sache. Aber das war einfach auch, mir war irgendwann auch klar, dass es da um zu viel Geld geht, dass du jetzt hier einfach mal sagst, nee, das mach mal Yoga und vergiss das, ja, hakt das ab als eine Erfahrung. So konnte ich das auch nicht. Das war einfach eine Sache, die musste ich machen.
Sie haben ja schon einmal für dieses Libretto ein Honorar von 100.000 € bekommen, so wird es zumindest kolportiert. Und das ist ja in Schriftstellerkategorien eine ganze Menge Geld. Dafür müsste man schon einen Gigabestseller schreiben, um so viel Geld zu bekommen. Jetzt kommt.
Nein, Entschuldigung, da 100.000 ist eine Menge Geld und das ist ein Bestseller, ohne Frage, aber ich habe etliche Werke geschrieben, mit denen ich mehr als 100.000 € geschrieben habe und das sind keine Gigabestseller. Bestseller ist, wenn wir jetzt hier über die Auflagen sprechen, die, sagen wir mal, Daniel Kehl oder Juli C., die kriegen natürlich für ihre Bücher verdientermaßen deutlich mehr als 100.000 Euro. 100.000 Euro ist eine Menge Geld, gar keine Frage. Aber es ist in der Relation, ich weiß nicht, ob das ein Bestseller mit Platz 1, nee, würde ich nicht mal sagen, nee.
War das jetzt in erster Linie für Sie ein persönlicher Rechtsstreit, zu sagen, mir steht dieses Geld zu, ich erkämpfe mir dieses Geld? Oder waren Sie auch ein bisschen, ich sag mal, in der Pflicht den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, der Zunft, der Urheber, ob das nun die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, Sie haben vorhin auch Illustratoren schon genannt, Musikerinnen, Musiker, Übersetzerinnen, Übersetzer, zu sagen, hallo, wir müssen jetzt mal so eine Art, wie es vorher im Fußball war, das Bossmann-Urteil, das den Profifußball ja grundlegend geändert hat, jetzt soll es mal bitte das Brussig-Urteil geben für uns alle, oder haben Sie gesagt, nee, die kommen hinten dran?
Ja, das hat natürlich, also mir war auch klar, dass das eine Signalwirkung hat. Also, dass es eben tatsächlich möglich ist, also, dass sich auch ein Gericht wagt, einen so hohen Betrag auszuurteilen, das war nicht klar. Also, wenn wir das so ausgerechnet haben, also der Antrag ist ja genau in der Höhe gewesen. Der Antrag, den mein Anwalt Dr. Urs Verwein gestellt hat, der war genau in der Höhe. Aber dass das Gericht dem auch wirklich folgt, war nicht klar. Und natürlich weiß ich, dass es eine Gemeinschaft von Urhebern gibt, dass dieses Problem der ausbleibenden Vergütung oder dass du da als Urheber geschubst wirst, beklaut wirst, das ist mir zuvor nicht passiert. Ich habe es eigentlich auch nicht so für möglich gehalten, dass es passiert. Aber da es nun passiert ist, ja, habe ich es dann eben auch gemacht, weil die Rechtslage so war. Ich habe natürlich auch verfolgt, was anderen Klägern, die eben auf Basis dieses Paragraphen 32a des Urhebergesetzes geklagt haben, habe da auch Kontakt zu denen aufgenommen. Aber wichtig ist jetzt auch tatsächlich, also dass die, die das Gefühl haben, dass hier was schiefgelaufen ist bei der Bezahlung, dass sie eben beklaut werden, dass die wissen, dass es geht. Und ganz wichtig ist jetzt auch, da muss ich ein bisschen ausholen, so ein Prozess ist ja auch wirklich teuer. Also wenn da ein hoher Streitwert im Raum steht, dann sind die Anwaltskosten und die Gerichtskosten, die du als Kläger ja erstmal vorstrecken musst, da sind die immens. Und da gibt es sogenannte Gerichtskostenfinanzierer oder Prozesskostenfinanzierer. Das sind Dienstleister, die gehen so nach dem Prinzip vor, du hast den Fall, wir haben die Kohle. Und wenn die sich eben anschauen, ob die da mit einsteigen, also dann geben die alles Geld, was man braucht, um so einen Prozess zu führen. Sie wollen dann aber am Ende auch ein Drittel, beziehungsweise wenn es mehr sind als 500.000, wollen sie 25% von der Summe, die dann erstritten wird. Und die stellen drei Fragen. Also die erste Frage ist, hat der Fall Aussicht auf Erfolg? Ist der Gegner solvent? Und die dritte Frage ist, ist der Streitwert über 100.000? Und wenn alle drei Fragen bejaht werden, dann steigen die ein. Und da dieser Fall jetzt erfolgreich gewesen ist es in das, also in der Branche der Prozesskostenfinanzierer jetzt ein Signal, aha, mit diesen Fällen können wir also auch Geld verdienen. Wenn jetzt also ein Urheber da so einen Fall hat, dann kann er über seinen Anwalt an den Prozesskostenfinanzierer herantreten und die können dann eben aufgrund der Erfahrung des jetzigen Falls dann eben viel leichter die Entscheidung treffen, diesen Fall dann auch zu finanzieren.
Aber könnte es nicht an der Stelle dann auch zu so einer Art Pyrrhussieg werden? Nämlich genau dann, wenn Auftraggeber sich jetzt überlegen, oh, riskiere ich es, hier eine Auftragsarbeit zu vergeben? Und das war ja eine Auftragsarbeit, dieses Libretto. Denn es kann ja sein, dass der Urheber mich dann hinterher mit unfassbaren Klagen überzieht. Dann gebe ich das doch lieber an irgendwie eine Schreibwerkstatt oder lasse es mir womöglich von einer KI machen. Also, dass jetzt womöglich Auftraggeber vorsichtiger werden, solche Auftragsarbeiten zu vergeben.
Also sie werden vorsichtiger werden, wenn sie glauben, dass sie die andere Seite, also dass sie den Urheber über den Tisch ziehen, also dass dieses Urteil da sind, eine Signalwirkung hat, das ist doch nur zu begrüßen, dass einfach klar ist, wie Urheber zu vergüten sind, dass es da Vergütungsregeln gibt und dass du dich als Produzent, als Auftraggeber daran halten musst. Dass das Urteil so ein Signal hat, da ist doch nichts Schlechtes dran. Nochmal, es ist die erfolgreichste Produktion der Berliner Theatergeschichte. Und wenn da der Urheber nichts bekommt außer dem Werkhonorar, dann ist das nicht okay. Dann ist es schon in Ordnung, dass da was getan wird und dass jetzt auch im Namen des Volkes, so steht es über dem Urteil, da gesagt wurde, nee, so geht's nicht, da gibt es eine kräftige Nachhonorierung.
Könnte die Geschichte dieses Prozesses, wie gesagt, seit 10 Jahren läuft dieses Verfahren, könnte das womöglich auch Stoff Ihres nächsten Romans werden? Das trifft ja ungefähr so Ihren Humor, dass es doch etwas schräg abgeht da mit der Argumentation und da gibt es einen kleinen, der dagegen einen großen antritt. Könnte Sie das inspirieren, das selber zum Roman zu machen?
Nee, das glaube ich nicht. Also, weil dazu war es dann auch zu normal und hat auch nicht so gemenschelt. Also, ich glaube, dass im Strafrecht, da passiert viel mehr. Da geht's noch, also, da gehen noch mehr so die Leidenschaften und der Irrsinn ab. Hier war es dann doch letzten Endes Bürokratie. Es ging um Geld. Also, von meinen Romanen erwarte ich mehr. Also, von meinem Roman würde ich erwarten, dass da mehr los ist, als in den letzten 10 Jahren in diesem Verfahren. Es ist gut ausgegangen. Das ist, oder es sieht so aus, dass es gut ausgeht. Aber ansonsten, dass das nur noch ein Stoff wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nicht bei mir.
Wie würde das Sie, Ihre Haltung, Ihr Schreiben womöglich beeinflussen? Sie haben wahrscheinlich schon längst darüber nachgedacht, was wäre, wenn, also in zweiter Instanz, Sie tatsächlich auch wieder Recht bekommen und dann sind Sie plötzlich Millionär. Wie würde Sie das beeinflussen?
Ich war jetzt schon nach diesem ersten Urteil sehr erleichtert und ich glaube nicht, also dass die Erleichterung, die vor, ja, okay, ich würde auch, wenn das Urteil bestätigt wird, was ja manchmal auch, also gar nicht mal so selten auch in der zweiten Instanz passiert, dass da eben auch dass eine Berufungsklage nicht durchgeht, also dass sie abgewiesen wird, das kann passieren. Aber das sind ungelegte Eier und zu dem emotionalen Haushalt dieser letzten 10 Jahre gehört auch, ja, du darfst den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich weiß, dass wenn irgendwann das Geld da ist, ich sagte es schon, ich werde dann alles versteuern müssen und dann kann ich vielleicht mal anfangen zu zählen, was übrig ist. Aber jetzt zu sagen, wie sehr werde ich mich freuen, wenn das durchgeht, nee, solche Fragen, die stelle ich mir nicht. Ich finde, also eins ist aber noch, was ich durchaus mit mir Wissen Amüsement beobachte, Sie haben ja angesprochen, plus Zinsen, weil dieser Betrag, um den es da geht, so groß ist, sind auch die Zinsen entsprechend groß. Jeden Tag, den dieses Verfahren andauert, jeder Tag bringt mir weitere über 1.000 Euro ein. Und wenn ich jetzt, also wenn die Süddeutsche Zeitung schreibt, und sie schreibt völlig zu Recht, dass das nur 2 bis 3 Jahre dauern kann in der nächsten Instanz, dann ist es in meiner Rechnung, ja, vielleicht wären es noch 500.000 oder 1 Million mehr. Kann ja sein. Ja, ich weiß nicht, also wenn ich Angestellter der Stage wäre, wenn ich Schauspieler wäre und dann jedes Mal so beim Schlussapplaus so auf die erste Reihe gucke und denke, hier sind die besten Plätze und für die erste Reihe, für die wir heute gespielt haben, das geht alles weg für Brussig, weil die Stage nicht schafft, dieses Urteil da mal einzusehen und einen Haken hinterzumachen, dass sie den bezahlen müssen. Also es ist eine komische Situation und ich glaube also, dass das auch innerhalb der Stage, auch dass dieser Rechtsstreit, dass sie den gar nicht schmeckt, dass die den haben und dass der jetzt so ausgegangen ist und vor allem, dass der auch so teuer ist, wenn er weiter fortgeführt wird.
Würde diese Millionensumme, wenn sie in zweiter Instanz bestätigt wird, den freien Schriftsteller womöglich noch ein bisschen freier machen?
Ja, auch darüber, das muss ich dann sehen. Also ich habe ja schon große Erfolge gehabt und habe auch schon unerwartet viel Geld auf meinem Konto erlebt. Also es ist ja nicht neu, dass es jetzt wäre, es erwartet viel Geld, was da auf meinem Konto kommt. Also ich war ja nicht bis gestern oder bis vor 6 Wochen arm wie eine Kirchenmaus, ganz und gar nicht. Und ich glaube, also dass ein Ende des Prozesses für mein Schreiben auf jeden Fall eine Erleichterung bedeutet. Und jetzt mit dem Geld, glaube ich nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Das ist natürlich macht Geld auch irgendwie frei. Man muss dann Dinge nicht mehr für Geld machen. Das ist schon ein Unterschied, klar.
Denn dies war ja, Sie haben es gerade gesagt, man muss Dinge nicht mehr für Geld machen. Dies war ja eine Auftragsarbeit, ganz eindeutig. Ist das nicht auch ein bisschen eine Fessel für einen freien Autor zu sagen, bitte mach jetzt mal nach unseren Vorstellungen einen Text, ein Stück, das nicht vielleicht deinen Fantasien entspringt, sondern das unseren Anforderungen entspricht?
Ja, es war so, dass, also wie kam das zustande? Udo Lindenberg rief mich an, ja, und wenn dich Udo Lindenberg anruft und sagt, du, da ist der St. Pauli Theater und die kauen da schon seit Jahren auf was rum und wollen ein Musical über mich machen und willst du da nicht da mit dazukommen? Ja, da, ich wünschte mir, ich könnte ihn imitieren, also um irgendwie klarzumachen, was das für eine Situation war. Da kannst du nicht, also wenn Udo Lindenberg anruft, da kannst du nicht sagen, nee, ich habe jetzt was Besseres zu tun, dann dann machst du das auch, wenn ich zugeben muss, dass ich zum Musical bis dahin keine richtige Beziehung hatte. Aber das ist dann schon geborgen, klar.
Wie stark war die Zusammenarbeit dann weiter mit Udo Lindenberg?
Mit Udo Lindenberg zum Glück gar nicht, weil wir schon irgendwie unterschiedliche Sprachen sprechen und also da auch anders auf sowas schauen. Und da hätten wir uns nicht viel zu sagen gehabt. Das wäre nicht gut gegangen. Insofern bin ich da auch froh, also dass ich in der Zusammenarbeit nicht so viel mit Udo zu tun hatte. Obwohl ich natürlich auch sagen muss, dass Udos Beitrag da total wichtig gewesen ist. Also ohne diese großartigen Songs von ihm wäre da eine Basis für dieses Musical überhaupt nicht gegeben. Und ich muss auch sagen, die Stage hatte mich einige Jahre vorher schon mal angefragt, da wollten die ein Scorpions Musical machen. Da habe ich denen abgesagt, einfach weil mich die Scorpions nun überhaupt nicht interessieren. Aber als dann eben Udo anrief, der das auch nicht mit der Stage machen wollte, er wollte das eigentlich beim St. Pauli Theater machen, da war das dann eine andere Geschichte. Da hat mich das interessiert und da hatte ich dann auch beim St. Pauli Theater also da auch eben der Regisseur, das war ein richtig guter Mann. Also es hat Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Hinter dem Horizont geht's weiter oder für Sie in der nächsten Instanz. Thomas Bosig war das, der Schriftsteller, der vom Landgericht Hamburg kürzlich über 7 Millionen Euro als Nachvergütung für sein Libretto zum Udo Lindenberg Musical Hinterm Horizont zugesprochen bekommen hat. Herr Bosig, für dieses Gespräch vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.